Exil Herr Tana. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Herr Tana. Ich bin Bremchen und ich grüße euch zur 54. Folge des Exil Herr Tana Podcasts. Und während ich hier in Hessen sitze, sind via Skype der Marco in Berlin, der Marcos in Berlin und der Marc bei Kiel zugeschaltet. Hallo Jungs.
Hallöchen, moin moin.
Ja. Moin.
Ah, geht ja schon gut los, gleich erstmal beim Namen versprochen. Ah, super, na danke. Wir drei kennen uns teilweise schon ein bisschen länger. Ihr kennt euch durch die Hertha Immer Community, die mal aus diesem Immer Hertha Blog der Berliner Morgenpost entstanden ist. Und Marcos, wir kennen uns seit 2018 aus dem Trainingslager in Schladming. Eine Zeit, an die ich wirklich beste Erinnerungen habe. War richtig schön da.
Ja, also wir haben gestern zufällig, gab es einen Krimi aus Schladming im RBB.
Hättest du noch gewusst, wann es war? Ich musste nachgucken.
Doch, das weiß ich, ja, ja. Also ich war ja dreimal da inzwischen.
2018 war es.
Ja, 2018, 2017 und 2016.
Ja, der Marc kann ja gleich noch ein bisschen was über sich erzählen, so als Ertaner im Exil. Ich fände es aber schön, wenn Marcos, du vorher vielleicht noch so ein bisschen über dich erzählen könntest. Also wo kommst du her, wie bist du Hertha-Fan geworden, dass man dich ein bisschen kennenlernt?
Ja, wo komme ich her? Also herkomme ich aus Berlin tatsächlich, bin in Berlin geboren. Waren dann 4 Jahre, also als ich 2 war, sind wir dann mal für 4 Jahre nach Australien, sind dann wiedergekommen. Und dann hat mich meine Oma und mein Opa, die haben mich dann zu Hertha gebracht. Das waren so die ersten Erfahrungen, muss so 73 gewesen sein ungefähr, dass ich die ersten Hertha-Erfahrungen, die ersten Spiele gesehen habe. So ganz das erste Spiel, was mir so dunkel in Erinnerung geblieben ist, ist das Spiel gegen Gladbach. Das ist 1973 gewesen, weil es da so extrem voll war. Da habe ich tatsächlich auch selber bei Hertha in der Jugend gespielt. Wobei man sagen muss, dass es damals nicht halb so gut organisiert war wie heutzutage. Wir mussten damals noch selber unsere Trikots kaufen zum Beispiel. Und ich war sogar einmal Balljunge im Stadion. Das war, ich habe extra nochmal nachgeguckt, am 18.02.1978 bei Hertha gegen St. Pauli 5:0. War sehr kalt. Ja.
Bis wann hast du gespielt bei Hertha?
Ich habe gespielt bei Hertha, bis ich ungefähr so 13, 14 war. Dann war umgezogen und dann nach Marienfelde. Und dann bin ich zu Stein-Marienfelde gegangen.
Spielst du heute noch? Oder hast du denn noch länger?
Nee, leider nicht mehr. Leider nicht mehr. Durch das viele Fußballspielen, mein vielen Sport über 30 Jahre, ist mir das leider nicht mehr vergönnt.
Oh ja, ich kenne das. Bei mir war es dann nachher das Knie.
Nur bei mir ist die Hüfte.
Ja, siehst du. Oh Gott, wir klingen wie alte Männer. Das
ist super. Also es geht noch. Also schwimmen könnte ich noch, weil es mir keinen Spaß macht, aber Fahrradfahren ist eben so der Ersatz jetzt.
Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha oder irgendwie sowas, wo du sagen würdest, da denkst du besonders gerne zurück?
Ja, also mein Lieblingsspiel von Hertha ist definitiv Champions League, Barcelona gegen Hertha, weil ich da das erste Mal wirklich die Möglichkeit hatte, ins Nou Camp zu gehen. Also mein Nickname ist ja Hertha Barca, resultiert daraus, dass mein Vater tatsächlich aus Barcelona kam. Wir auch in den Ferien immer in Barcelona waren, also ich kenne Barcelona relativ gut. Aber ich nie im Nou Camp sein konnte, weil immer Sommerpause war. Ja, und das war dann so für mich das Spiel, wo ich dann endlich mal in dieses Stadion gehen konnte.
Ich habe versucht rauszubekommen, wie oft du bei Damenwahl warst. Ich habe es nicht gefunden, wie oft. Also
ich glaube,
zweimal.
Drei oder viermal.
Du kennst auch den Henry ganz gut, ne?
Ja.
Die alten Säcke laden ja auch immer nur die gleichen ein.
Ja, war schon.
Ich weiß, überlege, ob ich das kommentieren soll.
Der Steffen war ja, ich habe mir das auch extra zurechtgelegt, der Steffen alias Freddy, der war ja auch schon 3-4 Mal da, deswegen ist das so ein kleiner Diss in die Richtung. Und für die Krabbelgruppe von Hertha Base hätte ich ja auch noch einen gehabt, aber
egal. Mal gucken, was kommt. Aber die wissen, genau, das zu nehmen.
Ich weiß, deswegen ja.
Ja, Marc, wollen wir bei dir einfach weitermachen oder fällt dir noch was ein, Markus, was du noch unbedingt loswerden willst über dich?
Nein. Erstmal alles gut.
Du bist ja in der Nähe von Kiel. Du wohnst nicht genau in Kiel, sondern du wohnst bei Kiel. Aber du kannst mal kurz erzählen, auch, ja, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du Hertha davon geworden?
Ja, ich bin Ende der 70er geboren, bin jetzt so, ich sag mal 42, nicht so 42, sondern 42, hab den sozialistischen Bruderstaat noch miterleben dürfen müssen und bin dann in den 90ern zu Hertha gekommen, wo natürlich der Hype dann losging, so von wegen Aufstieg etc. pp. Mein erstes Spiel war tatsächlich nicht das Spiel gegen Kaiserslautern mit den 76.000 Zuschauern, wo es ja auch damals schon das Chaos gab, mit dem ins Stadion kommen, sondern eins dann danach, sag ich mal, weil mich das dann eben auch so gepackt hatte. Ich bin in der Schorfheide groß geworden, dem ehemaligen Jagdgebiet vieler politischer Größen, so ziemlich am Anfang der Schorfheide. Man redete immer noch von der Protokollstrecke der B109, die es ja auch so nicht mehr gibt, an und für sich, wo dann die, ich sag mal, die schwarzen Volvo immer zum Wochenende hin lang gefahren sind, wenn es jemanden zur Jagd getragen hat. Und das waren ja einige, die bei uns gejagt haben in den 80ern.
Gibt nochmal einen Tipp, wo genau die Schorfheide liegt. Die meisten werden es wissen.
Die Schorfheide liegt nordöstlich von Berlin, so Ende des Barnims, mehr so, ich sag mal, in der Uckermark, wo ja auch unsere Kanzlerin wohnt, in Templin. Aber da hört sie dann auch schon wieder auf, sag ich mal. Also es ist ein relativ großes Gebiet und es ist als einer der letzten Akte der damaligen Volkskammer, ist die Schorfheide zum UNESCO-Welterbe erklärt worden. Das bleibt immer so hängen. Ist ein Biosphärenreservat mit 3 Zonen, wo du in Zone C darfst du rein, in Zone B darfst du nur beschränkt mit Führung rein und in Zone A da ist dann völlig der Tier- und Pflanzenwelt überlassen. Da sind die sogenannten Ranger auch ziemlich streng mit, ne? Also gerade was so das Aufforsten nach dem Abbau der Überbestände durch die letzte DDR-Regierung, das war schon eine extreme Zeit in den 90ern. Ich bin da auch oftmals mitgefahren, weil ich natürlich dann auch einige Förster kannte. Das war schon eine interessante Zeit, so als Teenager das mitzumachen.
Du bist ein Landkind, kann man das sagen?
Definitiv. Also wir haben ja, glaube ich, keine 3000 Seelen auf dem Dorf in Groß-Schönebeck gehabt. Und außer im Sommer, da waren wir dann 6.000, wenn die ganzen Berliner rausgefahren sind. Und das wurde dann nach der Wende ja dann noch ein bisschen größer, weil dann ja auch, ich sag mal, den Westberlinern, den ehemaligen Westberlinern, die Seenwelt zur Verfügung stand. Ne? Das schon damals halt auch viele interessante Menschen kennengelernt, muss man tatsächlich sagen. Meistens dann so in der Sommerzeit am Badesee, ne? Ich hatte da so auch so einen speziellen, das war der Weiße See und da habe ich dann nur als kleine Anekdote auch zum Beispiel Michael Gwistek kennenlernen dürfen und seine damalige Frau Corinna Hafhoch. Der hatte da nämlich ein Landhaus in der Ecke, beziehungsweise ein Haus. Und irgendwann später soll ja auch Mario Barth hingezogen sein, was ich natürlich nicht so gut finde, aber egal.
Ich hatte dich unterbrochen, wie du Hertha-Fan geworden bist. Du hattest gesagt, es war nicht Kaiserslautern.
Genau, sondern es war eins der Spiele danach, wo dann wieder nur 3000 Leute da waren, gefühlt. Und es war auch damals typisch Hertha, dass man ja nur das Nötigste getan hat, um dann Dritter zu werden in dieser Saison, hinter Hinter Wolfsburg, das weiß ich noch. Und ich meine, St. Pauli, mit den drei, mit den beiden sind wir ja aufgestiegen. Und ja, war dann halt im Kosmos gefangen. Bin dann auch relativ schnell 98 Mitglied geworden. Hab also auch schon mein 20 Jahre Anstecker bekommen. Und bin dann ja mehr oder weniger in die große Welt gegangen, war 4 Jahre bei der Bundeswehr, dort aber auch oft international einsatztätig, unter anderem in Nordnorwegen, in den USA, wir waren in Kroatien, in Griechenland, in Kitovo waren wir auch, in Mazedonien, also da ist man schon mit einigen Manövern und Hafenbesuchen rumgekommen, weil ich in einer Nachschubeinheit tätig war, die für den Schiffsverkehr zuständig war. Das heißt, wir haben die Schiffe gelöscht und dann wieder beladen mit dem Material, was die deutschen Kommandos oder die Manöverkommandos oder halt die Einsatzkommandos wie KFOR oder SFOR dann halt gebraucht haben. Ne? Das war dann immer ganz witzig. Erst sind wir nach Cuxhaven gefahren mit dem Bus, haben eine Woche in Cuxhaven geknüppelt, dann sind wir eine Woche wieder in die Kaserne zurück. Und dann sind wir 1,5 Wochen später, also das war so der meiste Einsatz, sind wir nach Thessaloniki geflogen, nach Griechenland, und haben dort dann 1-2 Wochen gearbeitet, in Anführungsstrichen. Ne? Also es war immer eine sehr skurrile Planung. Und ja, nach der Bundeswehr habe ich dann gedacht, Brandenburg ist mir zu langweilig. Und dann bin ich nach Schleswig-Holstein gegangen und wohne jetzt seit 20 Jahren hier circa. Nächstes Jahr werden es 20 Jahre.
Wow, das ist richtig lange. Das ist dir offensichtlich auch nicht wirklich schwer gefallen. Also es war ja eine bewusste Entscheidung.
Die Entscheidung an sich war bewusst, wegzugehen, um auch eine räumliche Trennung zu machen zu einigen Familienangehörigen, vorrangig meinem Vater, um halt, wie man altdeutsch sagen würde, sich die Hörner abzustoßen. Ne? So, weil ich hätte halt Bock darauf bekommen, durch die Bundeswehr mich halt weiterzuentwickeln im persönlichen Bilde, die Beeinflussung so gering wie möglich zu halten. Und denke schon, dass es mir gelungen ist, nach Anlaufschwierigkeiten will ich es nicht nennen, aber just zu dem Zeitpunkt, wie ich 2 Jahre in Schleswig-Holstein lebe, habe ich halt eine Freundin in der Heimat kennengelernt, mit der ich jetzt auch ein Kind habe, und die konnte ich dann damals halt nicht davon überzeugen, mit nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Und jetzt ist es halt immer noch Pendelverkehr, ne? So, wenn ich das Kind mal sehen will und so weiter und so fort. Aber der Teenager ist jetzt auch in einem Alter, wo er dann halt hoffentlich demnächst dann auch mal der Meinung ist, mich besuchen zu kommen, wenn der ganze Kram vorbei ist, der uns ja aktuell noch so ein bisschen trägt.
Schleswig-Holstein oder bei Kiel ist ein ganz schönes Stück weit weg von Berlin. Also es läppert sich doch, bis man da oben in den Norden kommt. Wie fühlst du dich da in Schleswig-Holstein? Wie lebt es sich als Exilhartaner da oben? Wie sind Land und Leute, wie man so schön sagt? Ist das eine Mentalität, mit der du gut zurechtkommst?
Also es ist schon eine Mentalität, mit der ich eher zurechtkommen würde. Es war ja damals halt so die Frage, und ich hatte mich dann aber doch mehr so dem Meer verbunden gefühlt, und es ist halt wahnsinnig interessant, dass du hier vielleicht eine halbe Stunde brauchst und du stehst am Meer. Du kannst sehr viel auch machen, so wie früher eben. Ne? Das war auch eine bewusste Entscheidung, nicht direkt nach Kiel zu ziehen, sondern du kannst hier mit dem Mountainbike durchs Moor fahren. Du kannst halt, wie Markus ja auch, viel mit dem Fahrrad fahren, sag ich mal. Es gibt richtig gute Strecken hier. Die Mentalität des brummigen Norddeutschen ist, glaube ich, genau das, was mich auch so umschreiben würde. Obwohl ich ja eigentlich sehr kommunikativ bin, habe ich aber halt eine sehr direkte Art, die bei vielen nicht ankommt. Und ich glaube, das ist hier oben ganz gut aufgehoben. Kollidiert dann aber halt oft mit dem schnoddrigen Berliner. Markus kennt das ja. Hertha an sich ist hier jetzt gefühlt nicht so vertreten. Du hast vorhin den Blog erwähnt, da gab es immer einen Kieler Blau-Weiß, der hatte Offenbar aber nicht so das Interesse, dass man sich vielleicht mal privat kennenlernt. Wobei ich aber auch nicht den Anstoß gegeben habe dazu. Ne? Also ich mache keinen Hehl daraus, Hertha-Fan zu sein. Habe damals versucht, Karten, gleich als erste Aktion, das war ja die Zeit, wo ich hergezogen bin, versucht Karten zu kriegen für dieses ominöse Erstrundenaus bei Holstein Kiel, was im Elfmeterschießen-Desaster endete für ja. Huub Stevens.
Ganz bitteres Spiel.
Ganz, ganz bitteres Spiel, absolut. Das war ein super heißer Sommer, meine ich. Und das war dann halt auch der Einstand. Und ja gut, Huub Stevens hatte sowieso nicht die große Zeit bei uns, die ja eigentlich vorgesehen war. Aber das ist halt auch wieder Hertha-Historie. Ansonsten nimmt man Hertha schon als den Großkotz war, weil eben den finanziellen Großkotz war, der wir ja jetzt seit 2019 sind durch den Einstieg von Tenor. Und man ist dann eher dabei, dieses Bild zu korrigieren und dann zu erklären. Und da beschäftigen sich die Leute tatsächlich ja gar nicht mit, dass der Investor ja nichts, nicht an und für sich nicht viel zu sagen hat von der rechtlichen Seite her und dass die bisher 290 Millionen sollen es ja jetzt sein, dass die eben nicht explizit nur in den Kader geflossen sind, ne, sondern auch eben auch ins strukturelle Umfeld, um eben die Bilanzen zu schönen, muss man mit meinen Worten zu sagen.
Das klingt doch aber, als wenn die Leute verhältnismäßig oberflächlich Hertha eigentlich gleich in eine Schublade à la Leipzig und Hoffenheim stecken, losgelöst davon, ob es im Detail anders ist oder nicht, was mir ja hier absolut auch sehr oft begegnet.
Absolut, ja. Also tatsächlich Investorenclub, wir sind ja auch ein Investorenclub jetzt und es ist auch eben die Unterhaltungsindustrie geworden, die es ja nun mal eingeschlagen hat seit der WM 2006 diesen Weg und vielleicht auch ja auch schon früher, wenn du so den Börsengang von Dortmund betrachtest. Also gerade von denen ist es dann auch immer interessant zu erfahren, dass man dann angemeiert wird wegen des Investors und dann hältst du denen die Struktur vor von der KGaA des BVB, wo ich sag mal der BVB absoluter Minderheiteneigner ist, ne? Wo du glaube ich noch 5,56% gehören dem BVB an der KGaA. Das ist ja bei Hertha noch ein bisschen anders, aber dann sind sie auch still. Du musst sie halt nur mit Argumenten zu überzeugen wissen.
Du hast noch eine zweite große Liebe, nämlich Holstein Kiel. Ich habe das jetzt mal so genannt. Ich hoffe, das ist für dich okay. Aber du hattest mir ja damals schon mal erzählt, dass du eine Dauerkarte hast und Kiel ist ja halt auch nicht weit weg von dir.
Genau.
Willst du vielleicht dazu noch ein bisschen was erzählen? Aber ich glaube, das haben viele Herthaner, dass man jenseits von Berlin doch mal vor Ort ein bisschen guckt, was ist da so an Fußball. Und ich glaube, Holstein Kiel ist ein Verein, den man durchaus mögen kann.
Durchaus. Das mit Holstein, das hat sich so ergeben. Also ich war früher immer mal wieder auf Sponsorentickets, weil ich bei dem Sponsor von Holstein, Großsponsor von Holstein Kiel arbeite, war ich öfter mal auf Tickets im Stadion, gerade auch so VIP-mäßig, wenn dann die unattraktiven Spiele anstanden, zum Beispiel, was kann ich mich noch an ein grausames entweder 0-0 oder 1-1 Ostern 2013 erinnern, in der Regionalliga gegen Rasenballsport. Oder wie Sami gestern sagte, die Nagelsmänner, heute sind es ja die Nagelsmänner, er sagte ja nicht BL. Und ich habe dann durch die dritte große Liebe ist ja der Handball und weil ich selber Handball gespielt habe in den Kinderjahren, später dann wieder angefangen habe nach 15 Jahren Pause, bin ich dann in die Trainerschiene reingerutscht und habe dort jemanden kennengelernt, der auch aus der ehemaligen DDR kommt, ein sehr erfolgreicher Trainer eigentlich ist im Frauenhandball. Und wir haben dann halt viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Wir sind heute auch noch befreundet, sind halt beide nicht mehr bei diesem Verein, haben aber halt viele Gemeinsamkeiten entdeckt, weil wir auch nur 2 Jahre auseinander sind im Alter, dass wir halt zu Holstein gefahren sind. Und ich sag mal, Holstein Kiel an sich sympathisch, nicht nur, weil es eben mein Arbeitgeber dahinter steckt mit vielem Geld, sondern weil die Arbeit auch sehr sympathisch wirkt. Dieses Team spielt ja nun auch nicht den unattraktivsten Fußball in der zweiten Liga.
Wo stehen die im Moment?
sind Tabellenzweiter, glaube ich, punktgleich mit dem großen HSV. Und ich glaube insgeheim, man möchte auch aufsteigen. Man wollte damals auch aufsteigen, das weiß ich vom Pressesprecher. Aber es hat ja dann gegen Wolfsburg in der Relegation leider nicht geklappt, wo ich auch beide Spiele gesehen habe, in Wolfsburg und in Kiel. Und ja, also der Trainer ist 32 und man kann ja im Nachhinein froh sein, das ist ja auch die Uwe Bremer Anekdote, kann ja im Nachhinein froh sein, dass Ante Šović nicht Trainer von Holstein geworden ist, als man sich dann für Tim Walter entschieden hat, weil dann wäre die Entwicklung ja wahrscheinlich nicht so eine, aber Fußball ist kein Konjunktiv.
Dann lass uns doch mal den Bogen wieder zur Hertha kriegen.
Klar, gerne.
Wir haben eigentlich vorher, oder hatten uns am Freitag ja schon mal unterhalten, dass wir eigentlich vorhaben, heute die große Lobhudelei für Hertha immer zu machen. Das will ich heute auch auf jeden Fall tun. Zumal, ich glaube, ihr da aktiv seid oder aktiv wart. Ich bin mir bei Markus, bist du eher Leser oder bist du eher Schreiber?
Wenn ich mal dazu komme, Leser, mein berufliches Umfeld hat sich dahingehend geändert, dass ich in den letzten 2 Jahren wirklich definitiv keine Zeit hatte, nebenbei mal in den Blog zu gucken. Und abends, wenn ich dann nach 10, 11, 12 Stunden arbeite, habe ich dann meistens so mehr die Muße, noch vorm Rechner zu sitzen.
Also ich muss sagen, ich würde gerne öfter mehr dort lesen, aber ich fühle mich zum Teil manchmal, muss ich sagen, echt überfrachtet. Neben dem Beruf, wo ich sowieso schon den ganzen Tag hunderte von Mails bekomme, dann noch ja, über eben, WhatsApp genau. Noch, dann gibt es Gruppen, da siehst du dann nach einem Tag 250 Meldungen oder Beiträge und dann nochmal 200 bei Hertha immer. Ich muss dann irgendwann sagen, nee, das schaffe ich heute nicht mehr. Das will ich dann irgendwann auch nicht mehr. Nichtsdestotrotz schätze ich sehr diesen, ja, wie nennt man das? Ist das ein Blog? Ist das ein Forum? Ist das beides?
Das ist ein Blog. Ja, also ist schon ein Blog. Ja, eigentlich ist es ein Gemengelage aus allem, möchte ich fast sagen.
Da gibt's
also mir hat's, also um mal auf den Ursprung zu kommen, meines immer härter Lesens. Ich war eine Zeit lang, war ich ja beruflich unterwegs, Frankfurt, Basel, Ulm, Hamburg und so weiter. Und das hat mich dann doch so ein bisschen immer in die Heimat so ein bisschen zurückgeholt. Ne? Also die Molyon Monpost hatte ich damals ja gelesen am Wochenende. Und dann kam dieses immer härter Blog und da fing ich dann auch mit an, mich da zu engagieren, reinzulesen erstmal, mich dann zu engagieren, so ein bisschen. Das hat mich dann, war auch so eine kleine Anbindung dann an die Heimat.
Mhm. Du hast eben schon erwähnt, immer härter Blog. Also das härter immer oder immer härter Blog, das Ganze hat ja eigentlich überhaupt erstmal als immer härter Blog angefangen. Ich glaube 2009, ich konnte es nicht ganz genau spezifizieren.
2010.
Von der Berliner Morgenpost ins Leben gerufen.
Unter dem Namen der Berliner Morgenpost.
Unter dem Dach der Berliner Morgenpost, aber ich denke mal, dass vor allem die sogenannten Blog-Puppies da viel mit zu tun haben, über viele Jahre von Jörn Mein und Uwe Bremer betreut und Ende 2019 dann innerhalb weniger Tage eingestellt und gelöscht worden. Die Fan-Community hatte sich dann mit, ja, sagen wir mal, viel privatem Engagement unter dem Namen Hertha immer, natürlich in Anlehnung an immer Hertha, ein Ersatzforum gebaut und will da einfach nochmal insbesondere den Opa erwähnen, der da sehr aktiv ist. Ich weiß, es sind noch mehr, die da was tun, die kenne ich jetzt aber nicht alle namentlich. Ich finde das...
Na, Sunny ist da aktiv, ja.
Kennst du noch mehr?
Sunny ist da wohl sehr aktiv, da an den Spieltagen wohl auch. Es gibt da Möglichkeiten auch selber, sich da einzubringen. Aber wie gesagt, ich bin da beruflich zurzeit beruflich geht es mir sehr gut. Von daher leider in Anführungszeichen, so dass ich momentan nicht so die Muße habe. Ich lese ab und zu mal ein bisschen quer, aber nicht mehr so aktiv.
Ich finde sowas ja meistens immer eine schöne Möglichkeit, einfach andere nette Kontakte aufzubauen. Die haben ja einen Stammtisch, das geht im Moment natürlich nicht wegen Corona. Wart ihr mal bei einem Stammtisch dabei? Wie war es bei euch?
Ja, klar. Also da bin ich regelmäßig.
Ja?
Ja, auch wenn ich da nicht mehr so, aber da bin ich dann regelmäßig alle 14 Tage mittwochs im Leuchtturm, im Krellekiez, sehr angenehm. Ja, vor allem im Sommer, wenn man dann draußen sitzen kann, ja, das macht dann schon Spaß, sich da auszutauschen. Wir tauschen uns da wirklich auch nicht nur über Hertha aus, sondern auch über andere Themen, die uns bewegen. Und mit einigen ist man auch inzwischen auch privat, verkehrt man privat außerhalb der Blase Hertha. Mhm. Da haben sich doch so einige ganz gute Bekanntschaften und Freundschaften entwickelt.
Muss noch sagen, oder mir liegt noch auf dem Herzen, es gibt ja öfter mal Foren, Blogs unter Hertha-Fans. Da gibt es manchmal, wie soll ich sagen, eine sehr unterschiedliche Form des Umgangs. Also ich finde den Hertha-Immer-Blog auch manchmal hart, aber herzlich, aber es ist immer noch okay. Dass man sich ab und zu mal so ein bisschen zofft oder andere Meinungen hat, finde ich alles noch im Rahmen. Ich kenne andere Gruppen auf Facebook, wo ich sagen würde, das ist mir zu viel. Ich finde das eigentlich auch in der Form und im Ton eigentlich sehr, sehr unterm Strich immer noch sehr angenehm, was bei Hertha immer läuft. Würdet ihr mir da beipflichten? Ich finde, es unterscheidet sich ein bisschen von anderen dadurch.
Ist auf jeden Fall. Ich bin ja jemand, der Monitor hatte das nochmal als rustikales Antworten genannt, bekannt. Das ist eben ein Stil, mit dem offenbar nicht jeder um kann. Das war ja schon unter Uwe so, dass mit dem ich ja auch den einen oder anderen Disput im Blog hatte. Und wobei ich aber nie verstanden habe oder nie verstehe, warum es an der Tonalität so scheitert, wenn man jemandem klar und direkt sagt, was man von ihm hält, beziehungsweise was man von der Aussage hält, die eben getätigt wird, wenn es eben falsch ist. Ich habe zum Beispiel für mich auch beschlossen, an den Spieltagen fast gar nicht mehr reinzugucken.
Weil dann nur
die Heißdüsen schreiben und die Art und Weise, wie da einige auftreten, ist dann wirklich schon hart an der Grenze. Und wenn du dem dann versuchst, mit einer sachlichen, in deinen eigenen Augen sachlichen Aussage entgegenzuwirken, dann ist immer gleich großes Mimimi, sag ich mal. Auch das ist schlimm, um es mal mit Markus' Worten zu sagen. Aber ja, ich bin dann zum Beispiel einer, der sich Montag in der Frühstückspause vielleicht ransetzt und dann das Wochenende nachliest. Vielleicht mir dann am Wochenende doch lieber was anderes zu Gemüte führe, als ich sag jetzt mal, jemanden, der nach dem Spiel gegen Stuttgart wieder alles in Frage stellt. Es war nicht alles gut gestern. Wir hatten, wie du schon sagst, Freitag ja drüber schon gesprochen im Vorabgespräch. Ich sehe es kritisch und es wird auch schwer. Und das Spiel gestern war halt das Beispiel dafür, aber man muss sich halt nicht vor die Mördergrube stellen. Ansonsten wirklich große Shoutouts an Opa, der dann innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden dieses Rettungsboot gebaut hat.
Es konnte ja nur er sein.
Ja, natürlich.
Wer ihn kennt, es ging ja nur über Opa. Kein anderer hätte das machen können, muss man fairerweise auch sagen.
Muss man absolut. Und deswegen auch großen Dank an ihn. Ich habe ihn bisher nur einmal persönlich kennengelernt. Das war witzigerweise bei meinem letzten Hertha-Spiel, was ich gesehen habe, das grandiose Klinsmann 0-4 gegen Bayern. Aber er ist ein sehr angenehmer Mensch, mit dem kann man echt viel lachen. Und und ich glaube, wir haben uns auch nur eine halbe Stunde unterhalten vor dem Spiel. Und wie du schon sagst, es konnte nur er sein, der da dann eben den Captain mimt. Die Entwicklung jetzt finde ich ganz interessant mit dem Spieltagsopener, dass sich Sunny da die Mühe gibt, vorher die Spiele zu gucken. Er hat halt den technischen Workaround im Hintergrund mit den beiden, mit, ich glaube, The Rocket und Bechstein. Das ist schon, also für eine private Geschichte ist das schon gut. Es fehlen natürlich mittlerweile einige, die früher gut und gerne geschrieben haben. Das ist so wie Coconut zum Beispiel. Ich hoffe mal, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Aber ansonsten, naja, sind halt die üblichen Verdächtigen seit 2010, ne? Die sich dann immer wieder mal darin tummeln. Auch gerne unter verschiedenen Namen, was ich persönlich nicht so gut finde. Aber das muss jeder, denn auch da habe ich mal einen Spruch für gekriegt, soll man nicht nachtragend sein. Aber das muss jeder für sich selbst handeln mit seinem Gewissen, ob er meint, die Leute verarschen zu müssen mit verschiedenen Nicknames, ne? Weil es halt eine sehr offene Geschichte ist, dass wenn du dich einmal dort anmeldest mit einer E-Mail-Adresse, dass du dann entweder sagst, pass auf, ich habe jetzt einen neuen Nickname, das habe ich bei mir damals ja auch gemacht, immer härter. Ich war ja da erst Mark 78. Unsere Ursula kann sich daran ja noch erinnern, wie es im TSP war, im Tagesspiegel. Forum war und bin dann irgendwann auf Exil-Schorfheide gegangen, weil es ja naheliegend war, als Schorfheider, der ins Exil gegangen ist.
Dem Lob am Opa würde ich mich auch gerne nochmal anschließen wollen für die, ja, wie soll man sagen, Artikel für die Einleitung, die er schreibt. Immer sehr
Ja.
lesenswert, finde ich. Ich staune zu, also es muss wahnsinnig viel Zeit kosten. Ich meckere ja schon immer, wie bei mir die Zeit dann immer rinnt, wenn ich an einem Wochenende einen Podcast aufnehme. Aber das mehr oder weniger, ich will nicht sagen täglich, aber in so einer kurzen Taktung zu machen, da ist auch viel privates Engagement dahinter. Ansonsten würde ich hinter dem Thema Hertha immer ganz gerne einen Punkt machen. Also ein bisschen Beef ist ja manchmal trotzdem zwischen den Leuten, aber ich glaube, das gehört irgendwo
Ja, es
dazu.
gehört auch
Also
dazu. Also, es ist halt Fan sein, ne? Also,
ja.
Engagement gerade da. Aber kommen wir nachher nochmal mit Mitgliederzahlen Hertha Union,
Ja.
hast du ja hier als Thema. Da würde ich ganz gerne mal was zum Engagement sagen, nachher.
Okay.
Und zum Beef, nur noch mal eins. Solange man sich am Tisch sitzend in die Augen gucken kann. Ich meine, ich habe Markus jetzt auch erst, glaube ich, einmal
Wir haben uns
gesehen.
einmal gesehen, ja.
Vor 7 Jahren, 2014, ich meine, das war das HSV-Spiel. Wir sind aber halt immer ehrlich zueinander, ne? So, und wer mit der Art nicht um kann, ja, ist das dann mein Problem? Also es tut mir leid, ne? Das ist so ein bisschen Nichtigkeiten gehören halt immer dazu.
Ja, es gibt auch nur einen, dem ich nicht guten Tag sage, weil sonst, ja, mit dem ich gar nicht rede und nicht mal guten Tag sage, obwohl es mir meine gute Kinderstube eigentlich verbietet, aber sonst kann ich mit allen da, wenn ich die mal sehe, mich unterhalten.
Meinst du den Brummbären?
Ja, genau,
Da will ich jetzt aber nichts
der
weiter hören zu,
BVB-Fan,
ganz
der
ehrlich.
Nein, 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 nein.
BVB-Fan. Denn die können sich ja jetzt auch nicht dazu
Wir
äußern.
haben
Also da würde ich ganz gerne einen Punkt machen.
keine Namen genannt, Andreas,
Nee,
aber
das
keinen
solltet
Namen.
ihr auch nicht. Das fände ich auch nicht
Haben wir
fair.
nicht gemacht. Haben
Ja,
wir nicht
okay.
gemacht.
Ich wollte nur vorsichtig sein. Gut, den Nachrichtenticker, dann komme ich ganz kurz mal da drauf, da wir jetzt doch länger gequatscht haben. Wenn ich auf die Uhr gucke, das tue ich ja nebenbei immer ein bisschen. Ich hoffe, das nervt euch nicht. Ich fasse den
Nee,
mal
ich habe
ganz.
auch gerade mal geguckt.
Ja, na, wenn du mal ins Reden kommst, es ist nicht einfach, dich zu bremsen, aber das gehört halt dazu. Der Nachrichtenticker. Dann machen wir den jetzt.
Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
Ich muss es noch nachholen, weil am 5. Februar, seitdem gab es ja keine Podcast-Folge mehr, hat Hertha zu Hause knapp nach einer richtig guten Leistung gegen die Bayern verloren mit 0:1. Am 9. Februar wurde dann bekannt gegeben, dass Georg Kofler in den Aufsichtsrat von Hertha BSC aufrückt. Der nimmt einen der 4 Plätze ein, die vom Investor Lars Windhorst bestellt wurden. Der Herr Kofler, der kennt sich eigentlich ganz gut aus, war von 88 bis 2000 Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender bei ProSieben und von 2000 bis 2007 stand er dem Sky-Vorgänger Premiere vor. Und dann habe ich noch einen Punkt. Der Landessportbund hat die Mitgliederstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht. Union löst demnach Hertha BSC als mitgliederstärksten Sportverein der Hauptstadt ab, wird der ein oder andere nicht gerne hören. So wirklich überrascht bin ich aber von der Entwicklung nicht. Also wer da die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet hatte, der dürfte eigentlich nicht überrascht sein. Union hat zum Stichtag 37.360 Mitglieder, bei Hertha sind es 37.192. Ja, so ist das halt. Da herrscht eben auch ein bisschen Euphorie bei den Unionern nach dem Aufstieg. Ich glaube, das hatten wir ja 97 bei uns auch.
Naja, es gibt da auch andere Hintergründe, ne? Da muss man,
Naja,
also, da muss man einfach mal so sagen.
ja, gut.
Also ich bekomme zum Beispiel kein Ticket mehr, wenn
Ja.
ich nicht Mitglied bin.
Ja.
Also muss man auch sagen. Und aus meinen verschiedenen Hertha-Foren weiß ich, dass da eben Leute sind, Exil-Frankfurter oder Exil-Gladbacher, die sind dann zur Union, sie sind Mitglied, um dann ihre Mannschaft bei Union im Heimspiel sehen zu können. Ja, das nur zur Einordnung mal.
Es ist sicher, ich
aber
glaube,
mir das ist es auch egal, sollen sich da feiern, mir ist es wurscht.
Ja, ich meine, also, da hat die Stadiongröße also, natürlich ein bisschen was mit zu tun. So kann man sich eben die Wahrscheinlichkeit sichern, dass man ein Ticket bekommt, was so halt in Berlin bei der Hertha kein Problem ist.
Aber die Zahlen hast du ja letztlich auch bei Hertha, ne? Also die nicht gerade unerheblich ist, finde ich, die sich dann die Mitgliedschaft für 84 Euro im Jahr leisten, um dann im Vorverkauf die Bayern-Tickets abzugreifen oder die Dortmund-Tickets, sie entweder zu nutzen oder halt sofort bei eBay, habe ich eBay gesagt, in der Bucht anzubieten. Das ist ja auch oft genug, ne? Weil man da nicht ja. rigoros den, weil man da nicht rigoros den Riegel davor schiebt. Und da gibt's schon, finde ich, viele Phantommitgliedschaften. Eine genaue Zahl weiß man ja nicht, aber das weißt du bei Union ja auch nicht. Ich war nur überrascht, dass Markus Jung mit den Worten zitiert wurde: Wir haben versäumt, die korrekten Zahlen an den Landessportbund zu melden, die neuesten Zahlen an den Landessportbund zu melden. Das ist dann wieder das sogenannte Einzahlen auf die Digitalisierung, mit der man ja eigentlich auch schon mal Geld eingewoben hatte, dass wir uns da mal wieder so ein bisschen seltsam bewegen als Verein. Und dieser, man sagt ja Schwanzvergleich gerne, weiß ich nicht, ob das was bringt, so zwischen Union und Hertha. Ne?
Ich brauche also, das nicht, also sollen sie machen.
Genau.
Sollen sie machen, also mir ist es wurscht. Ich reg mich da auch gar nicht mehr drüber auf.
Also, nee, ja. Ich lasse das auch immer meistens im Sande verlaufen. Ne? Also,
ja. Dann lass uns doch einfach das Thema damit auch beenden, weil ich finde...
Markus wollte noch was zum Engagement.
Ja, ich wollte noch mal zum Engagement von Hertha sagen. Also ich finde, dass gerade so, weil du ja vorhin gesagt hast, weil dieses Thema Investoren-Club hochkam bei Hertha, also ich finde gerade dieses Engagement der Fans von Hertha jetzt auch in dieser Corona-Zeit außerordentlich, was aus meiner Sicht viel zu wenig beachtet wird, auch, sag ich jetzt mal ganz pauschal, in den Medien viel zu wenig dargestellt wurde, was ich großartig fand, also diese Hertha-Kneipe-Initiative.
Absolut.
Tatsächlich von den Fans initiiert, 1892 Wasser, als es so heiß war im Sommer, dass man also... das Ziel war, 1892 Liter Wasser an Obdachlose zu verteilen, damit die da ja nicht zu viel Durst haben. Und daraus resultierte dann eben auch jetzt im Winter 1892 hilft, Obdachlose vor der Kälte zu retten, beziehungsweise denen Möglichkeit zu geben, sich aufzuwärmen. Da wurden Gelder gesammelt, gerade über Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, dass sie in einem Hostel übernachten können. So großartige Sachen, das wird viel zu wenig dargestellt. Da fand ich Carsten Schmidt zum Beispiel vor 2 Wochen bei Sky 90 herausragend, dass er, ich meine, so lange ist er auch noch nicht dabei, dass er aber genau diese Themen auch dargestellt hat, dass er da unheimlich stolz drauf ist, Teil dessen zu sein. Das nehme ich ihm auch wirklich ab. Auch von den Harlekins an einem Spieltag immer leere Becher zu sammeln, um sie dann einer Krebshilfeinitiative zukommen zu lassen. Diese Sachen kommen, finde ich, viel zu kurz. Und von dieser Seite aus, da hört man von anderen Vereinen auch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob's da weniger gibt. Ich weiß, dass Union dann auch so eine Kneipengeschichte initiiert hat. Ich weiß aber nicht, auf welchem Level das war. Weil ich halt genauso gut finde, um Gottes Willen. Also natürlich gar nicht. Die haben mit ihren Union-Kneipen, die haben jetzt unter der geraden der Situation, unter der wir gerade leben, ja, natürlich auch gedarbt, ne? Ja, und diese Sachen kommen aus meiner Sicht viel zu kurz, auch in der Außendarstellung.
Ja, ich bin dir völlig bei dir. Absolut recht, ja. Das ist einfach aber auch das, was man ja auch aus Hertha-Kreisen hört, die Kritik zum Beispiel am RBB, dass die sich ja als Medienpartner von Union, ich sag mal, in einer Gewichtung 75-25 ziemlich viel auf Union fokussieren, um dort alles herauszustellen, was gut läuft, während man das Gefühl hat, dass die Leute, die über Hertha schreiben beim RBB, oder auch berichten, offenbar immer den Erlass bekommen haben, sehr kritisch über Hertha zu berichten. Das ist
also ich bin ein absoluter Radio 1-Fan, weil ich aus meiner Sicht Berlin auch aus meiner Erfahrung heraus deutschlandweit kaum besseren Sender gibt. Aber wenn es dann um Fußball und Union gibt, könnte ich regelmäßig ins Radio reinhauen, weil das ist auch ein Punkt, der nervt mich absolut. Vor allem, das sind alles ganz viele von den Moderatoren sind auch keine, ich sag mal, echten Berliner, die kommen dann aus allen Herren Teilen Deutschlands und sind dann auf einmal so der Union-Anhänger. Also ich habe da mal eine Situation gehabt, ich war mal beim Weihnachtssingen von Union, was ich herausragend finde, eine tolle Initiative, muss man auch einfach sagen, klasse Ding. Und dann, ich war dann aber auch mit Hertha-Schal da, weil ich das nicht schlimm finde, das kann man auch trotzdem gutheißen. Und dann kam dann auch jemand und fragte, warum macht Hertha kein Weihnachtssingen? Und dann gesagt habe, du, weil das eine Idee von Union war und soll dann auch bei Union bleiben. Und das kann man auch durchaus würdigen. Also, ja, das ist dann so, das war mir dann auch wieder zu blöd, ja.
Hast aber recht, war eine gute Antwort, fand ich. Ich teile eure Meinung, dass Hertha doch dass teilweise ein bisschen das Problem hat, dass sehr einseitig über den Verein berichtet wird. Zumindestens habe ich den Eindruck, ich würde das auf keinen Fall auf den RBB fokussieren, aber ich würde insgesamt sagen, dass Medien es wahrscheinlich einfach im Moment interessanter finden, natürlich über das Scheitern von Hertha zu berichten und die gewisse Häme, die damit ja auch einhergeht, unter dem Motto, ihr wolltet doch Big City Club sein und jetzt spielt er gegen den Abstieg. Ich glaube, dass das für viele in der Artikelschreibung einfach einfacher und naheliegender ist, als sich damit zu beschäftigen, was drumherum um den Verein passiert. Das wird dem Verein und vor allem den Fans zwar nicht gerecht, aber offensichtlich ist man der Meinung, dass es für die Leser interessanter ist.
Ja, na, machen wir uns nichts vor, wenn jetzt der FC Bayern dann scheitern würde und im Abstieg spielen würde, wäre ich genauso mit viel Häme über den Verein ausschütten. Ne?
Gut, da wäre es aber auch klar. Noch unerwarteter, würde ich sagen.
Ja, aber trotz allem, also wenn die mal nicht Deutscher oder vielleicht nur, ja gut, muss ja nicht gleich Abstieg sein, aber vielleicht mal nur Fünfter oder Sechster wären, da würde sich, ich glaube, 90% aller Fußballanhänger würden sich da mal begeistert zeigen und sehr viel Häme über den FC Bayern ausschütten. Ja, das ist halt so. Ja,
man erinnere sich da nur, um aufs Bayern-Beispiel zu fokussieren, nur an die Zeit, wo Sören Lörbi plötzlich Trainer war, nachdem Jupp Heynckes das erste Mal gefeuert wurde. Das ist ja jetzt nochmal aufgearbeitet worden von Max-Jakob Ost in 11 Leben, ein großartiger Podcast als Empfehlung für die, die mal Zeit haben, reinzuhören. Wo sich ja eigentlich die Geschichte um Uli Hoeneß dreht, aber er eben auch die Bayern-Geschichte so erzählt. Und das ist halt schon krass. Das war ja auch die Zeit, wo ich mich dann so zur Bundesliga gedreht habe, 91, 92, weil man ja dann auch die ersten Ostvereine spielen ließ in der Bundesliga. Und dass die Häme, die da damals durchs Land ging, dass Bayern absteigen könnte, weil man, glaube ich, 10., 14. war, das war schon krass, also damals schon, ne? Und jetzt sind sie, glaube ich, wieder an dem Punkt, durch unbedachte Äußerungen sehr unsympathisch zu wirken, ne?
Ja. Wie sieht's denn aus? Ich hoffe, ich unterbreche euch nicht jetzt so unhöflich, aber wollen wir noch mal einen Blick aufs Spiel gegen die Stuttgarter werfen langsam?
Müssen.
Sehr gerne.
Ja, okay, dann lass uns vorher noch eine ganz kurze Pause machen und dann legen wir los mit dem Stuttgart-Spiel, okay?
Na klar. Okay.
Wie war das Spiel von Hertha BSC?
Ja, wie war das Spiel von Hertha BSC da gestern? Ich bin enttäuscht, sage ich gleich vorweg. 1-1, wir sind mit dem blauen Auge davongekommen, habe ich den Eindruck gehabt, durch den späten Ausgleichstreffer von Netz noch. Aber insgesamt war das eine Enttäuschung, wie wir da gestern aufgetreten sind. Ich fange mal.
Ist mir zu einfach.
Ja? Okay, dann willst du gleich, dann leg los.
Erste Halbzeit Katastrophe. Also erste Halbzeit war ganz, ganz schlimm. Also es war so alte Zeiten. Ich dachte, warum ging Bayern so gut und jetzt gegen Stuttgart erste Halbzeit, meine Fresse. Also war wirklich keine Struktur, verzettelt in kleine Zweikämpfe, in Nebenkriegsschauplätze. Gut, der Schiedsrichter hat leider Gottes auch so seinen Beitrag dazu getragen, zu dieser Hektik. Ich möchte jetzt nicht sagen, deshalb hat er da schlecht gespielt oder sind verpfiffen worden, aber da war keine Linie zu erkennen. Nehmen wir nur das Beispiel für Piontek, die gelbe Karte, wo Kunja klar verletzt wird, gefoult wird und plötzlich kriegt Stuttgart einen Freistoß. Also ja, also so eine Geschichten, die haben also eben auch nicht zur guten Struktur des Spiels beigetragen. Da hatte Osmas gestern keine gute Linie gehabt. Müßig jetzt zum 1-0, auch wenn es verdient war, das 1-0, darüber zu reden, ob es abseits war oder nicht, ist Vergangenheit. Ich sehe es eher, dass es abseits war, weil ja, weil es nicht eindeutig widerlegt werden konnte, die Schiedsrichterentscheidung. Was mich aber wiederum, weil ich sage, naja, ich bin doch nicht ganz so enttäuscht, ist die zweite Halbzeit. Also ich fand den Moment, wo Khedira und Hefemaraj Radonjic eingewechselt wurden, da ging so ein, auch wenn er gegen Bayern ein besseres Spiel gemacht hat, aber da ging so ein Ruck rein. Und ich finde, dass nach, auch die Statistik zeigt es ja, dass alles einigermaßen ausgeglichen war. Ballbesitz, gewonnene Zweikämpfe und so weiter, dass am Ende das 1-1 durchaus verdient war und nicht, das heißt, dass wir da, ja, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen, aber gucken wir uns an, zum Beispiel bei der Chance von Kunja, der Klasseheber, großartig, wie er das hinkriegt, warum rennt der Stuttgarter da noch rein und rettet den Ball, weißt du, also da ist auch so ein bisschen manchmal, ja, vielleicht blau-weiße Brille auch, fehlt uns so ein bisschen das Spielglück. Und das wäre so eine Situation gewesen, mein Gott, warum köpft er nicht gegen die unten gegen die Latte und das Ding geht rein? Weißt du, nein, köpft das Ding 5 Zentimeter an der Latte vorbei. Von daher, also die zweite Halbzeit hat mich dann doch wieder so ein bisschen zurückgeholt, wo ich dann sagte, okay, die Mannschaft ist fit. Das möchte ich mal sagen. Die haben 90 Minuten gekämpft, sind, glaube ich, auch mehr Kilometer sogar gelaufen. Und sie haben nicht aufgegeben, sie haben weitergemacht, wie auch schon gegen Bayern. Also das ist so eine Sache, von daher gebe ich's noch, sehe ich es nicht ganz so schlecht.
Marc, willst du weitermachen? Sonst könnte ich was sagen.
Ich würde mich dem Fazit an und für sich gerne anschließen, noch dazu aber beitragen, dass gerade in der ersten Halbzeit man gesehen hat, dass unserem Dodi irgendwie wieder mal die Bindung fehlte, dass er sich sehr, sehr in klein-klein verarbeitet hat und viele Entscheidungen einfach falsch getroffen hat, sich früher vom Ball zu trennen. Das war aber bei einigen so. Und in der zweiten Halbzeit, Markus sagte das schon, Radonjic hatte zwar gegen Bayern den besseren Auftritt, was ich denke mal aber auch mit der Spielweise ja von Bayern zu tun hat, weil das war ja gestern schon eine Grundgenervtheit, mit der er auf den Platz kam, hatte ich das Gefühl. Vielleicht hat er ja damit gerechnet, von Anfang an zu starten, aber vielleicht lag es auch an der Kälte im Stadion, ich weiß es nicht, aber es war schon ein sehr, sehr komischer Auftritt gestern von ihm, auch so leicht dievenhaft, sag ich mal. Du hattest das vorhin angesprochen mit Guendouzi als Zehner. Weiß ich auch noch nicht, was ich so von halten soll, wenn er ihn denn gestern so spielen sollte. Ich fand ihn da schon so ein bisschen verschenkt, weil es Spiele gab, wo er mehr Dynamik entwickelt hat, fand ich. Und ich denke mal, man sollte Kunja nicht auf den Flügel setzen, sondern eher auf die Zehn. Aber ja, dann heißt man halt ein dichtes Gedränge, ne? Wenn du dir dann erlauben kannst, einen noch nicht ganz fitten Khedira oder an der Spielzeit gemessenen Khedira erst in der 58. zu bringen. Ich hätte wahrscheinlich sogar schon einen zur Halbzeit rausgenommen und Khedira gebracht. Also gerade auch als Antwort auf das 1-0, zu dem Markus eigentlich alles gesagt hat. Man sollte sich da nicht über die Entscheidung des Video Assistant Referees aufregen. Denn es war schon interessant, dass er mit dem bloßen Auge das Abseits erkannt haben wollte, was er auch gut fand, und dass es dann keine Perspektive gab, die das mit dem Handschuh so belegen kann, wie nachher die ganzen Twitter-Experten das wieder klein-klein aufgedröselt haben, was ja an und für sich richtig ist, aber ich weiß nicht, ob das dann noch schulungsbedingt ist, ne? Weil in dem Zusammenhang mit dem VAR, der uns ja schon seit 2-3 Jahren jetzt verfolgt, wurde ja gestern zum Beispiel ein Assistent kurzfristig abgesetzt, weil er sich im witzigerweise Kiel-Spiel gegen Würzburg ja diesen Fauxpas geleistet hatte, einen Elfer zu geben, der keiner war. Und es wird ja schon reagiert beim DFB, ne? Also es ist ja nicht so, als dass man da nicht drüber guckt. Und vielleicht wird das Spiel ja auch nochmal oder die Szene entsprechend reviewed, wie man ja so schön im VAR-Sprech sagt.
Aber also man kann nochmal so.
Ja?
Entschuldigung. Nee. Nochmal zu Radonjic, was mich absolut aufgeregt hat, wo ich dann auch meinen halben Kaffee ausgeschüttet habe, die allerletzte Chance von uns, wo er am 16er steht und das Ding anstatt einfach mal Volley zu nehmen, anstatt einfach mal zu riskieren, entweder schieße ich das Ding jetzt auf die Tribüne oder ja, er wird abgeblockt und oder er wird abgefälscht und geht irgendwie ins Tor wie unser Gegentor gegen die Bayern zum Beispiel. Wenn ich nicht aufs Tor schieße, habe ich auch nicht so eine Chance. Und das ist in der 92. Minute, fahre ich doch nicht an, noch irgendwelche Schönspielereien. Absolut, also das ist das, was ich da nicht überhaupt nicht verstanden habe. Das Ding einfach mal abziehen und probieren. Und wenn er dann abgeblockt wird, so what, okay. Aber da nochmal ein Kunststück zu probieren in der 92. Minute, also da war ich echt sauer. Und was ich die ganze Saison schon finde, unsere Standards, also defensiv wie offensiv, katastrophal. Ja. Ich weiß auch nicht, warum es nicht möglich ist in einer Saison. Paul will ich das jetzt gar nicht ankreiden, der wird wahrscheinlich erstmal auf darauf Wert legen, unsere Defensive wieder ein bisschen zu stabilisieren, was er ja durchaus hinbekommen hat. Aber dass das in einer Saison nicht auszumerzen ist, ich verstehe es überhaupt nicht. Also unsere ganzen Ecken, die kommen dann in Kniehöhe da in Strafraum an, oder fast alle. Also Niklas Stark hat ja einmal die Chance gehabt, mal zum Kopfball, gut, ist dann nicht gut zum Kopfball gekommen, aber sonst alle gehen zum Gegner, alle.
Ja, und die anderen segeln über den langen Pfosten dann wieder ins Tor aus, die nicht auf Kniehöhe kommen. Das ist tatsächlich ein großes Problem, ein großes Manko auch, ne? Wenn du dann immer so hörst, schon das x-te Gegentor nach einem Standard gegen Hertha, ja, waren ja 6 Elfmeter dabei, aber wir haben den, was hatten wir, 20.
8 aus dem Freistoß
übrigens, ja, glaube ich. Ja, 21. Spieltag und du bist so harmlos wie eine Kinderbastelschere, den Opa ja eigentlich mal kreiert hatte für Haraguchi, aber es kann ja nicht sein und es kann eigentlich nur besser werden, dass wenn jetzt die Wetterverhältnisse nochmal einen Pluspunkt machen, dass Admir sich da so ein bisschen reinkniet, denn er war ja in den 4,5 Jahren Dardai 1, war er ja schon der sogenannte Freistoßexperte. Und die Jungs haben ja einen Wumms, ne? Also ein Kunja kann ja aus 30 Metern schießen. Oder ein Guendouzi, der kann nur schlänzen, aber dann muss er da mal schlänzen, sag ich mal. Da muss man halt mal sehen, dass man eben sich wieder ein paar Ideen einfallen lässt. Und nicht immer nur ein Arm hoch, die Ecke geht lang ins Tor aus, beide Arme hoch, sie geht gleich ins Tor aus. Also wie damals unter Patrick Ebert. Das ist schlimm, ist das.
Ja. Also bei den Standards bin ich absolut bei euch. Das ist einfach enttäuschend, vor allem seit Plattenhardt nicht mehr spielt oder seitdem Plattenhardt seine ehemalige Standardstärke ja eigentlich mehr oder weniger verloren hat. Es ist echt ein Manko bei Hertha BSC. Ihr habt jetzt aber noch ganz viele Sachen angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich die noch zusammenkriege. Ich würde gerne noch zwei ergänzen. Erstens, ich höre ein recht lautes Hintergrundgeräusch bei irgendjemand von euch. Da guckt noch mal drauf.
Ja, dann nee, bei mir ist leise, absolut leise.
Dann guckt noch mal. Und zwar dem Tor der Stuttgarter ist ein Freistoß vorausgegangen, den
der
ich als absolute Schwalbe gesehen habe. Und zwar ist Toussaint da auf Anton in Anführungsstrichen losgegangen, zieht durch, trifft ihn aber überhaupt nicht. Also ich habe nicht mal eine Berührung gesehen. Ist natürlich ärgerlich, dass aus so einem, ja, aus so einer meines Erachtens Schwalbe dann ein Freistoß und ein Tor hervorgeht.
Das ist zu unserer Saison übrigens.
Ja, dann, du hattest eben gesagt, dass Hertha auch Pech hatte in diesem Spiel. Ich, oder nicht immer Spielglück hatte. Ich muss dagegenhalten, denn wenn ich mal die erste Halbzeit ansehe, hat Stuttgart Chancen gehabt für drei Spiele. Wenn ich diese ganze Chancenliste durchgehe, Endo in der 9., dann Tommy in der 22., Kalajdzic in der 30., zum Teil Riesenchancen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo der Jahrstein Kopfballaufsetzer nach einer Ecke pariert. Ich weiß nicht mehr, ob es Förster war, der dann noch am Ball vorbeiging. Der stand alleine vor dem Tor und wir hatten, glaube ich, Glück, dass der 30 Zentimeter zu weit links stand. Ich weiß nicht, ob es Förster war oder Endo. Nee, das hätte eigentlich ein Tor sein müssen. Auch danach nochmal der Kalajdzic, Hertha hat den eigentlich nie im Griff gehabt, weder bei den Standards noch sonst. Also teilweise haben sie sich ja manchmal selber die Hertha Abwehr gegenseitig umgerannt. Das war manchmal schon echt bitter. Also, dass wir nach der ersten Halbzeit nur 1-0 hinten liegen, ich finde, das muss man auch sagen, das hätte auch 2-0, das hätte 3-0 stehen können oder müssen. Ich finde, da hatten auch wir Glück. Also, ich finde, so ehrlich muss man sein.
Ja, wenn du die Statistik mal anguckst, 11-10 Torschüsse, 3-2 aufs Tor. Also von daher, es ist schon ausgeglichen.
Stimmt, also dann die Statistik ist ausgeglichen, das stimmt.
Dann kannst du aber auch sagen, dann haben die Stuttgarter, ich meine, Kunjas Ding war viel mehr, war ja eigentlich auch ein Tor. Also wäre ja drin gewesen, wenn der, ich glaube, Endo oder
Anton.
Wenn der Anton da nicht noch auf die Grundlinie rennt, wäre ein herausragendes Tor gewesen. Weißt du, also von daher, ich meine jetzt Spielglück auch, dass wir mal mit einem dreckigen Sieg, also wir haben ja, ich glaube, diese Saison nicht einmal einen dreckigen Sieg gehabt. Mhm. Weißt du, wo du denkst, okay, wir sind jetzt dreimal vors Tor gekommen und haben jetzt 2-0 gewonnen und die haben 14-3 Torschüsse gegen uns. Also sowas, weißt du, also das fehlt auch, finde ich, so ein bisschen in unserer Saison diese, ja.
Zum Beispiel das Dortmund-Spiel hätte ja so ein dreckiger Sieg werden können, wenn man sich nicht in der zweiten Halbzeit so hätte abschlachten lassen.
Ja.
Das ist das, glaube ich, was Markus mit dem Spielglück meint, von der Entwicklung her. Klar, Stuttgart hat seine Chancen nicht genutzt, die vielleicht in der ersten Halbzeit schon hätten zu einem 3-0 und danach dann runterfahren gereicht, aber es ist ja auch kein gutes Zeichen, wenn du dann erst in der zweiten Halbzeit auf einmal anfängst zu spielen für Hertha.
Haben sie ja gezeigt, dass sie es können, ne?
Ja, eben, ne? Also sie haben es ja vorher schon gezeigt, die haben eine großartige Kampfleistung. Sie haben Eintracht Frankfurt, die ja aktuell Mannschaft der Stunde sind mit 6 Siegen am Stück, am Rande eines Unentschieden gehabt und so lange genervt, bis sie selber mit Spielglück in Führung gegangen sind, wo Piontek eben großartig in Szene gesetzt wurde, was er ja ist, und gestern so dieses Hackespitze 1-2-3 dann in der 90., 92. Minute oder was das da war, ich verstehe das immer nicht. Die können in der Woche 25 Videos drehen, wie sie sich im Schnee wälzen und irgendwelche Jugendspiele machen, aber wichtig ist doch, was Samstag 15:30 passiert. Und da bringt es nichts zu sagen, die Stimmung in der Mannschaft ist großartig und du sitzt nach 45 Minuten konsterniert auf der Couch und denkst dir, was war das denn? Das, ich verstehe es einfach nicht. Das ist aber auch keine Trainergeschichte mehr. Also Bruno Labbadia scheint da ja auch dran verzweifelt zu sein, weil die Mannschaft ja scheinbar auch regelmäßig auseinanderzubrechen droht, wenn dann mal ein schnelles Gegentor passiert. Ne? Also wie zum Beispiel Frankfurt, wie zum Beispiel in Freiburg oder eben Dortmund. Also das sind für mich so diese drei Hänger und das hat dann auch nichts mehr mit Spielglück zu tun, sondern das ist dann einem eben wirklich, da weiß ich nicht, ob dann eben dieser Transfer von Khedira reicht, der das Spiel dann halt ordnet. Ne? So, der nun leider ja auch noch eine Chance hatte gestern, aber was heißt leider, der ja gestern dann auch noch eine Chance hatte, aber noch nicht als der abschlussstarke Spieler bekannt ist, dass er da vielleicht mal sitzt oder so. Ne? Das hätte er ihn vielleicht gemacht.
Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann mir, also ihr habt ja offensichtlich das gleiche Problem. Ich kann mir nicht so richtig das Auftreten in der ersten Halbzeit erklären. Für mich ist immer die Frage, habe ich hier wirklich ein taktisches Problem, ein Aufstellungsproblem oder habe ich da ein Problem, dass ich Spieler habe, die einfach mit dem Kopf nicht frei sind, die ich aus welchen Gründen auch immer im Moment die Leistung nicht bringen können, weil sie keine Erfolgserlebnisse mehr haben, weil sie plötzlich im Abstiegskampf stehen, obwohl Hertha ja eigentlich oben angreifen wollte. Ich kann es mir nur so erklären, dass wirklich der Kopf, im Kopf frei zu sein bei Hertha BSC eines der größten Probleme ist. Gegen die Bayern hat das super funktioniert. Mit der Leistung gegen die Bayern hätten wir normalerweise Stuttgart vom Platz gefegt. So toll hat mir das gefallen. Aber ich kann immer noch nicht, also ich gehe immer noch davon aus, dass so eine Leistung wie in der ersten Halbzeit gegen die Stuttgarter nur erklärbar ist durch eine, ja, nennen wir es mal mentale Blockade. Das klingt so ein bisschen phrasenhaft, aber dass das für mich wahrscheinlich entscheidender ist als eine Aufstellung vorne oder eine Offensive, die vielleicht auch ein bisschen fragwürdig war. Ich würde mal sagen, dass ein Kunja in der Mitte, ihr habt Radonjic ja doch ein bisschen kritisiert, aber ich mag ihn nach wie vor. Ich finde den Elan, den er da über links bringt, der gefällt mir. Ich würde eigentlich lieber Radonjic links sehen und Kunja in der Mitte, denn der hat für mich auch gestern kein gutes Spiel gemacht, der Kunja. Ich habe mich gestern geärgert, der hat da eine schöne Chance gehabt. Aber insgesamt hatte ich in der ersten Halbzeit den Eindruck, wir haben überhaupt gar keine Offensive bei Hertha. Oh Gott, jetzt habe ich so viel ausgeholt. Könnt ihr mit dem Satz was anfangen?
Ja, na klar. Also erste Halbzeit brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Also erste Halbzeit hat gar nichts geklappt. Wahrscheinlich waren die Abstände auch viel zu weit wieder, also so ein bisschen wieder zurückgefallen ins alte Schema. Ne? Die Abstände waren zu groß, gab keinen Zugriff in die Zweikämpfe. Die Zweikämpfe sind nicht so angenommen worden. Manchmal Gefühl, wir haben ein bisschen zu viele Schönspieler dabei. Ne? Also die zu viel mit Hackespitze 1, 2, 3 ja. Und nicht so ein Spieler wie zum Beispiel Schölle, der dann auch mal dazwischen haut und dann vielleicht auch mal ein Bein stehen lässt und sagt so, Alterchen, bis hierher und nicht weiter. Das fehlt uns so ein bisschen.
Ihr hattet vorhin den Schiedsrichter erwähnt. Ich hatte mir das nochmal aufgeschrieben. Mir hat insgesamt Harm Osmers, und zwar auf beiden Seiten, also ich glaube, gab auch viele Situationen, wo man als Stuttgarter sagen kann, das war auch ein Foul, das hat er auch übersehen. Also Maxi Mittelstädt, da gab es ein, zwei Situationen, das hätte man auch anders sehen können. Da hat Hertha meines Erachtens auch Glück gehabt. Markus, du hattest es eben erwähnt, diese gelbe Karte für Piontek. Da habe ich mich zu Hause überhaupt nicht mehr einbekommen. Das war Mangala, der dem Toussaint richtig auf dem Fuß steht. Das war eine klare gelbe Karte. Das war nicht ein könnte oder müsste, das war eindeutig. Der Piontek regt sich auf, weil es dafür nichts gab. Es gab kein Gelb. Und dann kriegt Piontek die gelbe Karte dafür, obwohl der meines Erachtens auch verhältnismäßig normal das moniert hat. Also das, ich fand das jetzt nicht unverhältnismäßig.
Völlig übertrieben, ja.
Würde auch noch ein zweites Beispiel nehmen, Karasor. Der hätte meines Erachtens drei gelbe Karten bekommen müssen. Er bekam nur eine.
Sag mir mal die Nummer. Ich kann jetzt mit dem Namen.
Die habe ich jetzt nicht.
Hallo?
Ja, hallo?
Was hast du? Was hast du nicht?
Die Nummer von dem Karasor, weiß ich jetzt nicht.
Ich meine die 22. Wie
Gut, ja.
Der hatte in der 89. Minute mal den Gendouzi gesenzt.
Da hätte er gelb-rot vom Platz
gehen. War für mich eine klare gelbe Karte, gelb-rot, ja. Das war eine Ampelkarte. Ich bilde mir ein, dass ich auch einen Ellenbogeneinsatz von ihm gegen Kunja hatte. Ich glaube, er war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Da hat er übrigens einen Freistoß bekommen.
Ja, warum auch immer. Er ist mir in den Ellenbogen gelaufen. Was soll das?
Er hat die 16.
Und überhaupt, Kunja...
Ja, also, ja, dann weiß ich aber jetzt das Ding mit dem Ellbogen. Ja.
Und überhaupt, also er hat sich sehr oft... Also ich glaube nicht, dass die Stuttgarter mehr gefoult haben als die Hertha. Ich glaube, das ist statistisch nicht zu belegen. Aber sie haben es an vielen Stellen, glaube ich, klug gemacht. Sie haben immer dann, wenn ein Umschaltspiel von Hertha drohte, eigentlich sofort gefoult, damit genau das nicht passiert. Das ist mir sehr oft als taktisches Mittel eingefallen. Hertha tut das auch. Also da will ich mir jetzt nichts einbilden, dass das jetzt nur auf Stuttgarter Seite passierte.
Aber da bin ich der Meinung, da müssen öfter generell grundsätzlich gelbe Karten, da müssen, also dieses Gemecker, für mich war das auch zu dünn vom Piontek, dafür eine gelbe Karte. Aber in diesem Umschaltspiel, diese kleinen taktischen Fouls, ich finde, da müsste öfter mal eine gelbe Karte gezeigt werden, grundsätzlich. Wer da auch sehr gut immer bei wegkommt, sind die Bayern, aus meiner Sicht. Aber wahrscheinlich auch aus meiner blau-weißen Sicht. Ja,
verstehe.
Also die Osmas, also Osmas, ja, ist für mich generell eine Katastrophe, egal wen er da pfeift.
Also kurz um da einzuhaken, für mich ein typisches Osmas-Spiel gewesen. Wenig klare Linie, immer mal wieder sehr zulasten des Gastvereins, unterschiedliche Bewertungen an Tage gelegt. Und du sagst das mit dem Umschaltspiel und dem V-Spiel, um das dann, wenn das dann unterbunden wird, diese taktischen Fouls. Es gab da ja eine Änderung zu Saisonbeginn. Das, der Vorteil.
Das wird aber nicht gelebt.
Ne? Ja, das scheinbar scheint nicht bei allen das Memo angekommen zu sein oder die Auslegung, wie es umzusetzen ist. Das schaffen halt dann wirklich nur die wenigen, ne? So wie wie heißt er, wie Gräfe und wie Aitken, ne? Die aber auch ein ganz anderes Standing haben.
Aber um mal jetzt mal was Schönes zu sagen, ich finde, jetzt haben wir genug gemeckert. um mal was Schönes zu sagen. Freut mich jetzt unheimlich für Luca Netz, dass ja gerade er reinkommt. Ja. Ich glaube, 2 oder 3 Minuten vorher ist er reingekommen, um dann das 1:1 zu machen. Den Jungen finde ich ja herausragend. Ja, also das ist echt eine Perle. Also da haben wir wirklich 3 Minuten vorher. Ich habe gerade geguckt. 79. eingewechselt und 82. schießt er das Tor. Auch wenn ein bisschen Glück hatte dabei, dass der Ball, dass er ihm zweimal vor die Füße fällt, ist egal. Das
aber er ist wenigstens arbeiten.
Aber er ist, aber er ist da.
Genau, er ist da. Er ist durchgelaufen. Andere, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Andere Offensivkräfte stoppen ja vorher ab nach dem ersten Versuch. Und er ist halt nach dem schönen Pass von Sami, muss man ja auch sagen.
Ja, wollte ich auch sagen.
Das war ja eine schöne butterweiche Reingabe.
War das Absicht?
Ja. Das hast du gesehen, dass das Absicht war.
Also ich hätte gedacht, der versucht, den Luke Bakir zu erreichen. Und der rutscht aus.
Nee, also es war ja mehr so das, was sie bei den Ecken machen, dieses auf Kniehöhe. Und die kam aber richtig schön rein auf den Starten. Und du siehst es ja auch, wie er startet. Das scheint man ja bei Hertha in der Jugend zu trainieren. Scheint aber auch nicht jeden Linksverteidiger zu erreichen. Und wie er dann halt auch nachsetzt noch, ne? So dann sein Gegenspieler, der ja nun beinahe noch den Fuß drüber hat, wo er dann das Nachstochern mit dem linken Fuß. Mein erster Gedanke war nur, jetzt kurz vor der Vertragsverhandlung zum 18. Geburtstag kann er ja gleich nochmal ein paar 100.000 drauflegen, weil er ja vielleicht wieder teurer geworden ist. Und ich fand sein Interview auch gut geerdet.
Ja, ja. Der geht nicht weg.
Man kann echt nur hoffen, weil dann bist du erstmal wieder für fünf Jahre auf der Position. Es ist ja sehr schwierig, Leute zu finden. Bist du erstmal abgesichert, ne? Also wenn du zum Beispiel siehst, Jojo Vandenberg, der war jetzt 3 Jahre lang mit über 30 die absolute gesetzte Person bei Holstein. Und ist jetzt vielleicht raus, weil sie mal einen gefunden haben, der ihn ersetzen kann. Ne? Also die Linksverteidigerposition ist in Deutschland eine sehr schwierig zu besetzende Position.
Ich bin ja ein bisschen enttäuscht, dass keiner von euch bei dem Tor von Luca Netz gesagt hat, Netz netzt ein. Ich hatte es erwartet.
Bei Wortspielen
Lassen wir den Vortritt.
Halte ich mich zurück, da warte ich noch auf die Einladung von Nerdabase. Um den Jungs mal die ganzen Wortwitze um die Ohren zu hauen.
Der
Schüler AG.
Ich bin mir sicher, dass das da auch noch kommt mit Netz ein. Das liegt so auf der Hand. Also.
Ja, natürlich. er ging ja gestern auch schon, ich will nicht sagen viral, aber vielleicht war es auch in irgendeinem Ticker zu sehen oder so, aber der war ja nur auch ganz, der wäre ja auch ganz einfach. Ne? So, das
ist so ein bisschen wie führt, ist genauso.
Ja, genau. Ich bin dann eher so fürs Nerdwissen, zum Beispiel den zweiten Vornamen von Zecke Neuendorf und so weiter und so fort zu kennen, als Wortspiele zu machen.
Jetzt löse es auf.
Rainer.
Nicht wirklich.
Ehrlich?
Andrea Reiners Zeckendorf. Neuendorf.
Zeckendorf ist auch geil.
Zeckendorf ist richtig gut.
Nee, ernsthaft? Wusste ich auch nicht. Ja, es ist.
Warte, ich sichere das nochmal ab.
Aber um mal nochmal auch eine Lanze zu brechen, über den ja auch sehr oft gemeckert wird. Ich finde, dass zum Beispiel der Stark, seitdem der Dardai am Ruder ist, einen wesentlich sicheren Eindruck macht in der Innenverteidigung. Höre ich mich oder.
Er hat nicht mehr diese krassen Aussetzer, wie er sie teilweise hatte.
Über den habe ich mich ja zum Teil echt aufgeregt, aber die letzten drei Spiele konnte ich mich über den gar nicht mehr so aufregen. Bisschen enttäuschend vielleicht, aber
darf ich mit einem Jein antworten? Weil ich glaube, dass er hat sich so ein bisschen gefestigt, die Leistung ist etwas konstanter. Ich glaube aber, dass wir in dem Spiel gegen Stuttgart einmal mehr gesehen haben, dass der Spielaufbau von hinten heraus.
Gut, das ist also, ja.
Ich glaube,
aber er hat keine Böcke mehr.
Ein Torunariga, der fehlt eher. Fehlt. Und ich habe schon den Eindruck gehabt, der Ball ging ja oftmals raus zu Alderete oder zu Stark, da war dann halt auch sehr viel weg. Ich bilde mir immer ein, dass ein Torunariga das besser lösen kann.
Boyata und auch grundsätzlich auch.
Auch ein Boyata, also da fehlt uns meines Erachtens schon die eigentlich bessere Innenverteidigung. Nur die sind halt leider alle verletzt.
Gar keine Frage, sie sind aber verletzt so. Aber um auch meine Lanze für ihn zu brechen, ich finde, dass er die letzten drei Spiele keine Böcke mehr drin hatte. Da hat er ja auch ganz gerne mal einen Elfer verursacht, da war er auch ganz gerne ganz vorne dabei.
Oh ja.
Ich möchte sogar noch weitergehen. Aber hab dich unterbrochen.
Meinst du mich oder also, Markus?
Nee, hast du nicht.
Also ich möchte da sogar noch ein Stück weitergehen bei Stark. Seitdem von Bruno ja auf die angestammte Sechs, und man darf ja nie vergessen, er ist ja als Sechser aus Nürnberg zu Hertha gekommen und hatte das ja auch in der Jugend gespielt. Bei Nürnberg ist er in dieser Saison sogar noch im defensiven Bereich der Einäugige unter den Blinden. Muss man ja tatsächlich sagen. Das hat ihm meiner Meinung nach gut getan. Er wird kein Spielgestaltender auf der Sechs oder in der Innenverteidigung, aber er hat ja schon unter Labbadia ganz andere Ansätze gezeigt, wie in den zwei Jahren zuvor, wo ihm glaube ich, die Nominierung für die WM hat ihm da, glaube ich, einen Kopfstreich gespielt und die er dann in der Tischnummer gipfelte. Und ich finde, er hatte dann als Sechser die klare Zerstörerposition, hat die gut gelöst. Er wird kein begnadeter Passspieler mehr, das hat man auf der Position auch gesehen. Aber er hat sich eben die Sicherheit geholt, ne? Das gibt ihm dann natürlich auch hinten die Sicherheit. Das Dumme ist nur, es trägt ja auch nicht dazu bei, für Sicherheit zur eigenen Sicherheit im Denken, wenn du fast jedem Spiel einen anderen Spielpartner hast. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Dann hat er mit Boyata gespielt, für Boyata ist er auf die Innenverteidigerposition gerutscht, aber dann hat er mit Jordi gespielt, ein, zwei Spiele, und haben sich die beiden akklimatisiert, und dann auf einmal muss Alderete jetzt wieder rein, ne? So dieses ständige Wechseln. Du hast ja nie eine konstante Viererkette. Das ist ja auch das Problem.
Ja, gerade Jordan, finde ich, fehlt hinten, ne? Also ja. Ich finde, Alderete macht es nicht schlecht, um Gottes Willen, aber ich finde, das ist dann doch nochmal ein Unterschied zu Jordan. Also ich finde, Jordan herausragend in der Innenverteidigung. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall. Was gestern auch war, ich finde, du merkst eben auch, wenn du unser Lazarett anguckst, was du ja sehr schön vorbereitet hast, wenn du dir guckst, dass Boyata, Delosun, Platte mit Abstrichen, aber auch Torunariga und Córdoba, sind ja also mindestens vier potenzielle Startspieler, ne? Also mindestens drei. Also Boyata, Torunariga und Córdoba sind ja Startspieler. Und wenn du dann guckst, was wir auf der Bank haben, bei allem Respekt vor allen Hertha-Spielern, aber nach so einer ersten Halbzeit, dann guckst du die Bank an und denkst, wo können wir denn mal jemanden reinschmeißen, der uns dann hilft? Ne? Vielleicht nur Sammy, aber der ist Sami, korrekt ausgesprochen. Aber der ist ja auch noch nicht so weit, dass er scheinbar volle 45 Minuten belastbar ist. Er hat ja Da hat er in einer Pressekonferenz ganz klar gesagt, dass er da lieber einen langsameren Aufbau vorzieht, als ihn zu schnell, zu lange reinzuschmeißen, um da irgendeine Verletzung zu riskieren.
Cordoba hätte uns, glaube ich, da gestern schon geholfen, wobei ich dem Piontek nicht mal einen Vorwurf mache. Ich finde, der hat sehr engagiert gespielt. Es war jetzt auch ein schwieriges Spiel für ihn, hat ganz wenig Bälle bekommen. Ich würde aber gerne bei der Gelegenheit übrigens nochmal jemand erwähnen, den wir in der Form noch nicht so erwähnt haben. Jahrstein hat hervorragend gehalten.
Oh ja.
Und der hat uns auch wieder einen Punkt gerettet. Ich glaube ja sowieso, ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind, ich glaube nicht, dass Jahrstein oder überhaupt die Torhüterposition bei Hertha das Hauptproblem ist. Wir haben gestern vor allem ein Mittelfeld und eine Offensive gehabt, die einfach zu wenig geleistet hat. Währenddessen wird defensiv so halbwegs standen. Also ich würde es jetzt nicht an der Torhüterposition festmachen wollen, aber ich finde, er hat das richtig gut gemacht und ich weiß nicht, ob er da mitgeht. Mir hat auch in dem Bayern-Spiel sowieso, aber auch jetzt in dem Spiel gegen Stuttgart durchaus in vielen Situationen Mittelstädt gefallen. Nicht überall, ja, nicht immer.
Das stimmt.
Nicht überragend, aber er hatte wirklich gute Situationen, wo er echt mal mit dem Ball nach vorne gelaufen ist und dann auch in den Momenten wirklich unwiderstehlich war. Ich würde es nicht unerwähnt lassen, währenddessen Askasiba und Toussaint auch so wie Piontek zum Beispiel in der Abwehr eine unauffällige Arbeit gemacht haben. Keinen großen Aussetzer, aber auch nicht begeisternd.
Zustimmung, gerade Mittelstädt, wenn er den Ball dann hat, ja eine treibende Kraft ist und sich, glaube ich, auch nicht dem Dribbling verweigert, wie es Platte gerne macht. Der, glaube ich, bisher in meinem ganzen Herder-Dasein zwei Dribblings gemacht hat und sich dabei auch nicht, ja, Platte, und sich dabei auch nicht verheddert hat. Man muss aber auch sagen, Mittelstädt wäre, Maxi wäre einer, der könnte auch mal von der Strafraumkante abziehen. Und das fehlt mir immer noch so ein bisschen, weil man erinnert sich vielleicht an das Pokaltor gegen, war das die Bayern, wo er vom 16er so höher abzog, dass dieses so drumherum spielen, wie beim Handball, auf das Durchstecken, da bin ich absolut nicht der Freund von, ne? So, man muss auch mal, gestern waren mir zu viele Beine dazwischen, da ganz klar, aber man hat halt auch gestern zu spät, auf dieses Mittel versucht zurückzugreifen. Wenn dann aber Stuttgart mit einem 8-1 hinten steht, dann kommst du natürlich nicht mehr durch. Ne, so und das hätte man, die Option sollte man vielleicht viel früher nutzen, da auch mal einen Weitschuss zu probieren. Vielleicht sollte man Maxi auch mal Freistöße schießen lassen oder die Ecken und das nicht auf die anderen, sag ich mal, wobei die von Guendouzi, glaube ich, schon einen guten Schnitt haben.
Ja, wobei ich glaube, die meiste Wucht, also mir sind schon oft Schüsse aufgefallen vom Mittelstädt, der hat richtig Power dahinter.
Ja, eben. Und deswegen so eine Position wie gestern von Kunja zum Beispiel mit dem Freistoß, warum nicht mal Mittelstädt 10 Meter Anlauf, von mir auch in Ronaldo-Pose, wie der Pistolero, und dann einfach mal draufknallen, das Ding, aus den 30 Metern, ne? So, wenn du es jetzt nicht versuchst, wann dann? Ich meine, die Zielvorgabe waren ja diese 1,5-Punkte-Regelung, die für Schwachsinn halte. Wir haben jetzt 18 Punkte. Ich glaube, sicher braucht man 36, 37, um vielleicht nichts mit der Relegation zu tun haben. Ah, das wird noch ein hartes Rennen, um jetzt noch 18 Punkte zu machen.
Wir holen in den nächsten beiden Spielen 6 Punkte. Also alles gut.
Ja, natürlich.
Hey, das ist eine schöne Überleitung zum Ausblick. Den können wir jetzt mal machen.
Ja, machen wir.
Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick.
Ja, der Ausblick. Am Sonntag, dem 21. Februar, geht es zu Hause gegen die Leipziger. Und dann eine Woche später um 15.30 Uhr, ebenfalls um 15.30 Uhr in Wolfsburg. Mal gucken. 6 Punkte wollt ihr haben? Es wird aber keine einfache Geschichte.
Das war jetzt so ein bisschen. Obwohl Leipzig, also ja, die spielen ja leider Dienstag ihre Champions League. Leider nicht Mittwoch, um da noch einen Tag mehr für uns zu haben. Aber ich glaube, Leipzig, ja, auch wenn sie gut drauf sind, aber sind nicht die treffsichersten, weiß ich ein bisschen, vielleicht haben wir da mal Glück. Ich meine, gibt ja, wir haben ja mal gegen, mit 10 Mann gegen sie gewonnen zu Hause. Warum nicht mal nächsten Sonntag? Also, why not?
Vielleicht kann man ja auf dem Hertha-Effekt setzen, dass wir gegen die Bayern super spielen, weil es ja schwere Gegner ist und uns gegen Stuttgart schwer tun. Vielleicht ist es ja jetzt gegen Leipzig ähnlich.
Ich fand gegen Leipzig das Hinspiel schon herausragend. Da haben wir super gespielt. Ich glaube 3-4 verloren oder so, war das so?
Nee, das war das Bayern-Spiel.
Also war das Bayern-Spiel. 2-1, genau, 2-1 war das. Da fand ich uns auch bockstark. Also.
Da hatte Labbadia die Mannschaft ja auch noch im Griff und ich denke mal, mit viel Spielglück, um 35% Dardai zu zitieren, sind 4 Punkte drin.
Ja.
Also einer gegen Leipzig würde mir persönlich schon reichen und gegen Wolfsburg gerne einen Sieg. Muss man gucken, ne? was die Jungs jetzt so schaffen, sag ich mal. Ob sie sich dann erholen von der ersten schlechten Halbzeit und vielleicht mal wirklich auf die Stärken besinnen, dann auch gut nach vorne zu spielen.
Ich hoffe ja, oder ich habe die Hoffnung, dass das Auftreten gegen Stuttgart in der ersten Halbzeit sich in der Form nicht nochmal wiederholt, dass man da jetzt nochmal ein bisschen was draufsattelt und vor allem, dass die verletzten Spieler vielleicht in Teilen, dass da wieder der ein oder andere mit in die Stammelf zurückkommt. Ein Córdoba und ein Torunariga, die würden sicherlich schon mal Hertha sehr helfen.
Ja, aber ich glaube auch, wenn man sich so die anderen Spieler, also ich probiere auch so ein bisschen mal über den Tellerrand hinaus. Wir sagen ja, Hertha gestern, erste Halbzeit, klar, war Katastrophe. Aber wenn ich mir mal so einen Quervergleich erlauben darf zu anderen Spielen, zum Beispiel zu Dortmund gestern oder zu Leverkusen gestern, die also bis zur, ich glaube, 87. Minute noch 2-0 geführt haben gegen Mainz und dann noch ein 2-2 hinnehmen mussten. Es geht ja nicht nur uns so, dass wir nicht stringent die ganze Zeit auf dem obersten Level spielen. Glaube eben, dass es eben auch ganz normal ist, mal so eine Halbzeit zu haben. Auch wenn wir es nicht gerne hören möchten.
Mhm. Marc, von dir noch was?
Nee, aber das wollte ich auch noch mit anbringen. Vielleicht kommt der eine oder andere ja zurück. Córdoba als Zielspieler bleibt halt abzuwarten. Das, wie ich ja schon sagte, wird im Gesamtausblick auf die Saison wird das ein enges Rennen. Wir wiederholen ja quasi Dardai 1.0, indem wir am letzten Spieltag in Hoffenheim spielen. Ich frage mich nur, wer diesmal den Behrens gibt, wenn es daran hängt, dass wir nicht mit nur einem Tor in der Liga bleiben. Vielleicht.
Wir sind ja am Ende Elfter.
Luke Back.
Jetzt hat er es doch gesagt.
Ja, ja, du siehst uns auf 11, ich sehe uns vielleicht auf 14. Das ist aber schon das Maximale der Gefühle. Also man kann wirklich nur hoffen, dass Gelsenkirchen weiter so spielt, wie sie aktuell spielen.
Obwohl es gestern gar nicht so schlecht war, ne?
Habe ich nicht gesehen, dann Mainz, Mainz bleibt Mainz. Ich fand den Verein eigentlich immer sehr sympathisch, aber wenn es um Hertha geht, muss es eben 3 schlechtere geben. Und Relegation, Bielefeld würde ich es nicht wünschen, aber Köln könnte mal wieder eine Relegation vertragen, einfach so vom Sympathiestatus her in der Liga.
Da mein Vater Kölner ist, kann ich das leider nicht unterschreiben. Ich kann aber unterschreiben, dass mir vor allem wichtig ist, dass die Hertha drin bleibt und das ist egal wie. Und allein wenn wir das schaffen, dann reicht's. Dann haben wir allerdings 2 völlig verkorkste Saisons gehabt, darf man auch nicht vergessen. Also das war schon, das macht keinen Spaß bei Hertha im Moment, muss ich auch sagen.
Wann hat Hertha denn schon mal Spaß gemacht?
Doch, hat schon. Also in den Hinrunden unter Dardai, ich habe mich da sehr oft amüsiert, das ging.
Ja, nur leider sind wir nicht in der Hinrunde unter der Dardai.
Ja, aber wie auch immer. Also es macht halt keinen Spaß. Seitdem Dardai weg war, Hertha hatte ja die Chance gehabt, oben einfach besser zu werden oder das Geld so zu investieren, dass man die Mannschaft nicht nur stabilisiert, aber vor allem sportlich besser wird. Und das ist weder in der letzten Saison noch bisher, jetzt hat das auch nur ansatzweise geklappt. Und das ist ja vor allem das, was so frustriert, finde ich. Diese einmalige Gelegenheit, besser zu werden und den Verein nach vorne zu bringen. Und was sehen wir? Wir sehen genau das Gegenteil. Und das ist echt heftig. Und ich denke mal, man wird sich nach dieser Saison auch nochmal fragen müssen, ob der Wechsel von Michael Preetz, ob das eigentlich dann alles gelöst hat oder ob die Probleme bei Hertha tiefer sind. Aber das besprechen wir nicht. Ich glaube, da können wir sonst eine Stunde noch reden.
Schade, hätten wir gerne machen können. Nur kurz noch einhaken dazu. Weil ich ja eigentlich gegen Dardai 2.0 bin, weil es eben wieder eine Rückrunde ist. Ich hätte tatsächlich, das sage ich jetzt ganz ehrlich, gesehen, wenn man mit ihm weitergemacht hätte, da hätte ich mich echt mit anfreunden können, jetzt im Rückschau auf die 2 Jahre, mit diesem Geld in der Hand. Weil er ja selber auch mal gesagt hat, gib mir 100 Millionen, kriege ich andere Spieler, war ja eins seiner berühmten Zitate in der ersten Amtszeit. Und die Ansätze sind ja jetzt auch da, nach 3 Spielen, vielleicht ein kleines Leistungsloch, aber man muss halt gucken, vielleicht kriegt das ja echt hin. Vielleicht überrascht er mich ja auch, ne, so mit Platz 11. Aber er selber hat ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Er selber hat ja auch gesagt, dass dieses Unterfangen jetzt schwieriger wird als beim ersten Mal. Soll er zumindest gesagt haben. Also mir ist es noch nicht untergekommen. Und ich habe eigentlich jede PK bisher mitgemacht von ihm wieder. Weil ich seine Auftritte finde ich ehrlich sympathisch, ja. Aber ich habe tatsächlich Bauchschmerzen mit der zweiten Amtszeit. Aber auch da könnten wir nochmal eine Stunde draus machen. Also falls du für 55, 56 noch Gesprächspartner brauchst.
Die habe ich schon. Die sind schon vorgeplant. Ja, ich freue mich ja zum wahnsinnig.
Zum Ende der Saison, zum Saisonabschluss oder zum Vorgriff auf die nächste Saison.
Ich freue mich ja wahnsinnig, dass das schon mit euch geklappt hat. Erstens mit dem, ich glaube, Markus, wir haben vor 2 Jahren mal gesagt, müssten wir irgendwann mal machen. Ja. Jetzt hat es so lange gedauert. Leider auch kam Corona ein bisschen dazwischen. Ich habe halt nie mehr in Berlin aufnehmen können, so richtig, beziehungsweise nur 2 Mal und die Liste ist lang. Und bei Marc freue ich mich vor allem, dass ich endlich mal einen Blick nach Norden werfen konnte. Ich hatte viele Folgen gemacht über München, über Augsburg, über Regensburg. Ich war sehr oft im Süden sozusagen und jetzt endlich mal in Schleswig-Holstein. Mich freut das, zumal ich den Norden auch sehr mag, falls ich das noch erwähnen darf.
Naja, wenn nicht, müssen wir mal eine Sonderfolge machen. Wenn Bolli wieder so ein Saison-Opening macht, dann machen wir da mal so ein Speed-Podcasting, dass jeder seine 5 Minuten kriegt.
Speed-Podcast? Ich kenne nur Speed-Dating.
Ja, darauf war es ja bezogen.
Okay, gut, dann. Es wird noch mehr sein aus dem Norden, aber da muss ich noch mal gucken, wann das dann genau stattfindet. Aber also vor allem der Blick wird nach Hamburg gehen, das weiß ich schon. Da freue ich mich auch sehr drauf. War auch mal Zeit. Jungs, das war's. Ich glaube, wir sind's durch. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Schönen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank. Also ich darf das zurückgeben.
War sehr angenehm, hat mich gefreut. Mir fällt übrigens ein, du hast mich nicht nach dem Spiel gefragt. Mein Spiel war das 1:0 gegen Mailand zu Hause, wo Darius Zauberbaus Wosch das 1:0 geschossen hat.
Habe ich dich nicht gefragt? Ich glaube, ich hatte dich gefragt und du bist dann abgeschlossen. Nee, kann das
du
sein?
Hast
das,
du hast, also doch, hast du, stimmt, hast du. Mein Fehler hast du. Tatsächlich kannst du rausschneiden.
Nee, ist alles okay. Nö, das nehmen wir jetzt noch mit rein. Also daran soll es dich liegen. Das ist okay. Jungs, okay. Ich danke euch. Das war's für heute. Ich sag einfach, hau he.
Alles klar. Hau he.